Yes, ich wollte noch eine Ansage machen, und zwar, wir haben heute einen Ehrengast unter uns. Zumindest ist sie ein Ehrengast für mich persönlich, nämlich meine Mama sitzt genau da. Lasst uns sie doch mal ganz herzlich willkommen heißen. Ist ein bisschen peinlich, ne? Ist peinlich. Genau. Ja, normalerweise schaut sie immer online mit zu, aber sie hat gesagt, boah, ich muss einfach mal wieder live dabei sein. Und deswegen ist sie all den Weg aus Niederbayern hierher gekommen. Also ich freue mich auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in dieser ganzen Sommerpause, ich habe euch schon sehr vermisst. Also das muss ich einfach mal so sagen. Ja, die ganze Sommerpause, für mich ist das wirklich so, mein ganzes Leben ist auf einmal so still. So am Wochenende passiert nichts mehr, ist auf einmal alles so, ja, was mache ich sonst in meiner Zeit? Und deswegen freue ich mich mega, wieder hier bei euch zu sein. Und ich freue mich vor allem auch darüber, dass ich glaube, dass wir alle in diesem neuen Kirchenjahr wachsen werden in unserer Beziehung zu Jesus. Glaubt ihr das auch? Ja, komm mal. Deswegen, das ist ja die Vision unserer Gemeinde, ist zu wachsen. So, deswegen kommen wir sonntags und wir sollten auch mit Erwartung kommen. So, ich will wachsen. So, das soll unser Herzschlag eigentlich sein. Und ich habe mich so gefreut, weil vor der Sommerpause, da kam nämlich jemand, der normalerweise online dabei ist, der kam dann auf mich zu und er hat mir erzählt, warum er so begeistert ist von unserer Gemeinde. Und er hat nicht gesagt, wegen den schönen Räumlichkeiten, wobei wir wirklich schöne Räumlichkeiten haben. Und nicht wegen dem tollen Lobpreisteam, wobei unser Lobpreisteam wirklich 1A ist. ja, kann man auch mal noch. Komm, überschütte sie. Nee, aber er hat gesagt, weil wir als Gemeinde wirklich verstanden haben, worum es im Glauben geht. Nämlich um Jesus Christus und ihn in den Mittelpunkt zu setzen. Und da habe ich gesagt, boah, genau so ist es. Und da kam mir auch so ein Gedanke in den Kopf, nämlich, es gibt ja in so Schreibwarenladen, da gibt es manchmal so Karten mit so einem Schaf drauf. Und dann steht da irgendwie so unten so, ohne dich ist alles doof. Und das habe ich so ein bisschen umgeändert und habe gedacht, weißt du, ohne Jesus ist eigentlich alles doof. Also der Baum, doof, Sonne, doof, ich, doof, ja. Ohne Jesus ist einfach alles doof. Ich habe mir gedacht, weißt du, ohne Jesus, das Leben ist wie so ein Schwarz-Weiß-Film aus den 80er Jahren oder 70er Jahren oder so das. Und ich bin einfach so dankbar, dass meine Generation das niemals miterleben musste, ins Kino zu gehen mit so flackernden. Also ich preise den Herrn, dass ich 95er Jahrgang bin und nicht davor geboren bin. Ja. Aber wenn ich mein Leben beschreiben müsste, vor Jesus und nach Jesus, dann würde ich auf jeden Fall sagen, vor Jesus ist mein Leben wie so ein schwarz-weißer Röhrenfernseher. Ja, kennt ihr diese Röhrenfernseher noch? Wenn man so ganz nah dran geht, dann knistern die irgendwie so ganz komisch. Ne? So war mein Leben vor Jesus. Und nach Jesus ist es ein 4K Ultra-HD-Flachbildfernseher. Also so mit so richtig intensiv Farben. So, das ist aber so, das ist mein Leben nach Jesus. Und ich hab mir vor ein paar Wochen, habe ich so ein Video gesehen, wo Menschen, die farbenblind sind, zum ersten Mal in ihrem Leben eine Brille bekommen haben, wo sie richtig intensiv Farben sehen können. Und das ist so ein herzerwärmendes Video zu sehen, wie Menschen das Leben auf einmal ganz anders wahrnehmen. Und die dann so einfach so ergriffen sind, dass sie anfangen zu weinen. Also wenn ihr weinen wollt, dann sucht euch einfach so ein YouTube-Video aus, ne? Und ihr werdet es wirklich auch erleben. Weil genauso ist es mit Jesus. Wenn Jesus kommt, und das hat Jesus auch gesagt, ich bin gekommen, sodass ihr Leben habt und das in Fülle. So, das war die Mission von Jesus gewesen und das dürfen wir alle erleben und deswegen soll es heute intensiv um Jesus gehen. Das ist eigentlich der Plan und wir werden heute uns so ein bisschen anschauen, weil die Predigtserie, die heißt ja auch Gott bist du's, aber ich werde es noch ein bisschen spezifischer machen, nämlich Jesus bist du's. Und der Gottfried hat es am Anfang der Predigtserie so schön gesagt, er hat gesagt, wir können Gott nur erkennen, wenn wir ihn auch kennen. Und genau das Gleiche gilt für Jesus auch. Wir können Jesus nur erkennen, wenn wir ihn auch kennen. Und deswegen wollen wir uns die Frage gleich am Anfang schon mal stellen. So, wer war Jesus wirklich? Ja. Und in unserer heutigen Zeit könnte man sagen, Jesus war ein Influencer gewesen. Influencer kennt man so ein bisschen, ne? Menschen, die andere Menschen sehr stark beeinflussen können. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert, wer denn eigentlich der bekannteste Influencer unserer heutigen Zeit ist. Zumindest auf Instagram. Also welcher Instagram-Account hat sozusagen die meisten Follower? Und der Instagram-Account hat ungefähr 500 Millionen Follower. Also ungefähr eine halbe Milliarde Menschen folgen dieser Person auf Instagram. Und die Person ist Cristiano Ronaldo, der weltbeste Fußballspieler aller Zeiten. Zumindest ist es meine Meinung. Ja, aber Cristiano Ronaldo. Und da habe ich gedacht, okay, aber wie viele Nachfolger hat denn Jesus gehabt? Also wie viele Menschen sind denn eigentlich Christen geworden in den letzten 2000 Jahren? Und anscheinend ist es so, dass es so geschätzt wird von manchen Theologen, dass es ungefähr 4 Milliarden Christen gewesen sind, die sich bekehrt haben. Und da können wir festlegen, dass Jesus auf jeden Fall der bekannteste Influencer aller Zeiten gewesen ist. Und die Frage ist natürlich, wieso? Also was ist so besonders an Jesus? War es vielleicht sein Aussehen? So, war Jesus vielleicht einfach so sehr hübsch gewesen? Man sieht ja immer diese Bilder von Jesus, na, wie er da ausschaut, ne? Mit schönen blonden langen Haaren und blauen Augen, eine babyweiche Haut und er schaut aus wie so ein Shampoo-Model. So, nicht ganz, schon fast, aber nicht ganz. Nee, aber tatsächlich heißt es im Buch Jesaja, dass Jesus gar nicht schön aussah. Sein Aussehen, das war nicht so attraktiv gewesen. Also man wäre gar nicht so wirklich auffällig geworden. Also wenn Jesus heute in die Gemeinde gekommen wäre, man hätte ihn gar nicht so wirklich bemerkt. Also sein Aussehen war es auf jeden Fall nicht gewesen. Nun war es vielleicht seine Herkunft. Vielleicht kommt Jesus aus irgendeiner richtig tollen Stadt oder so etwas. Auch das nicht. Jesus kommt aus Nazareth. Nazareth, das war ein kleines, unbedeutendes Dorf. Eher gesagt könnte man sagen Kaff. Irgendwo im Nirgendwo. Es war so klein gewesen, es hat nicht mal Straßen gehabt. Und auf den Landkarten damals ist es nicht einmal aufgetaucht. Also so klein und unbedeutend war Nazareth gewesen. Und meine Mutter, die kommt aus Wallafing. Und Wallafing hat ähnliche Einwohneranzahl, so wie Nazareth auch. Ne? Aber kennt ihr jemand Wallafing? Nicht, ne? Keine Ahnung. Und genauso haben die Menschen damals auch geschaut, als Jesus gesagt hat, er kommt aus Nazareth. Haben gedacht, was? Nazareth? Boah, keine Ahnung, du. Echt, keine Ahnung, wo du herkommst, aber alles klar. Also Nazareth war wirklich nicht bedeutsam gewesen. Und die Menschen, die Nazareth kannten, haben gewusst, Nazareth hat einen schlechten Ruf gehabt. Ich meine, wenn ich manchmal so in Deutschland bzw. in Südafrika unterwegs bin und die Leute so mitbekommen, dass ich Deutsch bin und dass ich aus Deutschland komme, dann ist das Erste, an was sie sich erinnern, die deutschen Autos. Ne? German Engineering, Made in Germany. Also Deutschland hat wirklich einen guten Ruf in der ganzen Welt. Aber bei Nazareth war das nicht so gewesen. Ja, einer der ersten Jünger von Jesus namens Nathanael, der hat gedacht, so als er das gehört hat, dass er aus Nazareth kommt, hat er gedacht, kann denn eigentlich irgendetwas, also wirklich nur ein bisschen was, irgendetwas Gutes aus Nazareth kommen? Weil er gewusst hat, hey, Nazareth, das ist ein schlechter Ort, da kann einfach nichts Gutes draus kommen. Ja, so denken wir manchmal auch irgendwie so über China, so Made in China, da denken wir auch manchmal so, ja, kann denn eigentlich irgendetwas qualitativ Hochwertiges aus China kommen? Geht das? Ja, so haben die Menschen über Nazareth gedacht. Also gut, seine Herkunft war es auch nicht gewesen, deswegen war Jesus auch nicht bekannt. War es vielleicht sein Beruf? Okay, zumindest sein Beruf, auch das nicht. Jesus war kein König, er war kein Politiker oder irgendwie so das. Er war einfach ein ganz normaler Zimmerer, ein Handwerker. Nun, ein Freund von mir, der ist Zimmerer, der heißt Gabriel, wir nennen ihn Gapsi. Und ich kann euch versprechen, in 100 Jahren wird sich niemand mehr an den Gapsi erinnern. Also Gapsi, falls du mir gerade zuschaust, es tut mir leid, ich rede ja nicht, ich sag ja bloß, ich wollte es nur erwähnt haben, ja. Aber es wird sich wahrscheinlich niemand an dich so erinnern, ja, an mich auch nicht, also ich bin auch nicht wirklich bedeutsam, ne. Aber warum reden wir dann 2000 Jahre später immer noch über diesen Zimmerer aus Nazareth? Wie kann das denn sein? Was ist denn an Jesus wirklich so bedeutsam? Und das Krasse ist, Jesus ist die religiöseste oder beziehungsweise die bekannteste religiöseste Figur überhaupt. Also er taucht in so vielen Religionen, taucht Jesus auf. Jede Religion will irgendwas mit Jesus zu tun haben. Jede Religion glaubt irgendwie so ein bisschen was über Jesus. Oder zumindest die meisten glauben was über Jesus. Zum Beispiel im Islam, da wird Jesus genannt als ein Prophet. Dass er nur ein Prophet war und nicht mehr. Das ist, was die Muslime glauben. Die Juden glauben, Jesus war ein Gotteslästerer. Die Zeugen Jehovas glauben, Jesus war nur ein Geschöpf Gottes. Ja, die modernen Buddhisten glauben, dass Jesus ein Guru gewesen ist, ein Erleuchteter oder irgendwie so das. Die Atheisten glauben, dass Jesus nur ein moralischer Lehrer gewesen ist. Der hat gute Lehren gehabt, das passt so, ja, liebe deinen Nächsten und so, ist schon ganz gut. Ja, und die Mormonen, das ist so eine christliche Sekte, die glauben, dass Jesus der Halbbruder von Satan ist. Kann man auch glauben, würde ich jetzt nicht empfehlen, aber das glauben sie zumindest. Also Jesus taucht irgendwie in so vielen Religionen auf, aber warum? Was war denn so bedeutsam an Jesus gewesen? Und das Ding ist eigentlich, wenn wir Jesus wirklich kennenlernen wollen, warum er so bedeutsam war, dann müssen wir eigentlich in die Evangelien reinschauen. Warum? Wenn du eine Person kennenlernen willst, dann ist das Beste, was du tun kannst, mit der Person, mit der diese Person am meisten Zeit verbracht hat, die zu fragen. Und das ist nämlich genau, was die Evangelien sind. Die Evangelien wurden von den Jüngern hingeschrieben, die Jesus nachgefolgt sind, die 3 Jahre lang Zeit mit Jesus verbracht haben, tagtäglich mit ihm zusammen geschlafen haben in der WG und alles drum und dran. Ne? Und die haben für uns so die Evangelien aufgeschrieben. Und die Evangelien, das könnte man sagen, sind so Tagebücher. Ne? Nur, dass halt nicht drin steht, mein liebes Tagebuch. Aber ansonsten sind es die Tagebücher von Jesus. So. Und da kannst du Jesus wirklich erleben. Und wir wollen da jetzt mal reinschauen. Wir wollen uns anschauen, hey, was haben denn die religiösen Menschen der damaligen Zeit über Jesus gesagt? Das waren nämlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und jetzt versetzt euch mal 2000 Jahre zurück in die Situation. Ihr läuft auf der Straße und jetzt trifft ihr so einen Pharisäer. Und ihr fragt diesen Pharisäer, hey, du, sag mal, was glaubst du eigentlich über Jesus, wer dieser Jesus ist? Und der würde euch sagen, oh, du willst wissen, wer Jesus ist? Ich kann dir sagen, wer Jesus ist. Und zwar Jesus, das ist ein Fresser, ja? Das ist ein Weinsäufer und der ist ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das ist, wer Jesus ist. Und die Frage ist natürlich, boah, wie kommen die denn da drauf? Das sind drei Beleidigungen, die sie einfach so raushauen. Wie kommen die da drauf? Nun, die eine Beleidigung kommt daher, dass er ein Fresser ist. Jesus hat Zeit mit Zöllnern verbracht. Zöllner, das sind so die Leute, die damals den Zoll eingenommen haben, die Steuern eingenommen haben. Und die haben für die Römer gearbeitet und sie haben die Juden unterdrückt. Und sie haben dementsprechend nicht nur das eingenommen, was sie durften, sondern sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, sie haben ihre eigenen Leute ausgenutzt. Und mit diesen Menschen hat Jesus Zeit verbracht. Und dann haben die Pharisäer gedacht, ja, natürlich verbringt er Zeit mit denen. Warum? Weil Jesus, der interessiert sich nur fürs Essen. Ja? Weil da gibt es nämlich das Feinste vom Feinsten. Da gibt es Schäuferle, da gibt es Spätzle, da gibt es Schweinshaxen, da gibt es wirklich das Beste vom Besten. Natürlich verbringt Jesus Zeit mit den Leuten. Wer würde es nicht tun? Ja, das haben sie gesagt. Deswegen haben sie gesagt, Jesus ist ein Fresser. Warum haben sie gesagt, dass er ein Weinsäufer ist? Was war das erste Wunder, was Jesus gemacht hat? Wasser zu Wein, genau, und zwar 700 Liter, also das ist schon eine ordentliche Party. Deswegen, er hat den Traum eines jeden Alkoholikers in Erfüllung gebracht, ja, das ist Jesus, ne? Ein Weinsäufer. Und was haben sie dann noch gesagt? Er ist ein Freund von Sündern. Und ich habe mir in der Vergangenheit, als ich das gehört habe, dass er ein Freund von Sündern ist, da habe ich mir gedacht, oh, das ist so schön. Ja, Jesus ist ein Freund von Sündern. Ich habe mir gedacht, ich bin ein Sünder. Und wenn Jesus ein Freund von Sündern ist, dann kann er ja auch mein Freund sein. Und ich dachte, perfekt, das ist doch optimal. Boah, das ist so schön zu hören, dass Jesus ein Freund von mir sein kann. Die Zöllner, beziehungsweise die Pharisäer, die haben das nicht als Kompliment gemeint. Das ist so, wie wenn ich jetzt zu dir sagen würde, du bist ein Freund von Hitler oder so etwas. Das ist kein Kompliment, ja. Und das haben sie über Jesus gesagt. Und um dann nochmal so eine Schippe oben drauf zu legen, wirklich um den Nagel ins Sarg zu schlagen, haben sie gesagt, weißt du was? Jesus, der ist besessen von einem Dämonen. Da haben sie nämlich gesagt, weißt du was, der einzige Grund, warum Jesus Dämonen austreiben kann, hier ist ihre Logik, ist, weil ihm der Teufel, der oberste aller Dämonen, die Macht dazu gibt. Das haben die wirklich geglaubt. Also sie haben geglaubt, dass Jesus, der Sohn Gottes, ein Satanist ist. Okay, das kann man natürlich auch glauben. Das heißt, sie haben Jesus von Angesicht zu Angesicht angeschaut, den Sohn Gottes, und die haben ihn nicht erkannt. Und das waren die Menschen, die eigentlich die Bibel auswendig konnten. Die haben tagtäglich in der Bibel gelesen, die Bibel war ihr Leben, sie konnten es zitieren, sie konnten alles damit machen und sie erkannten ihn trotzdem nicht. Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass wir nicht in der Bibel lesen sollten. Ich sehe schon, dass die Jugendlichen wahrscheinlich sich jetzt eine Ausrede irgendwie ausdenken. Ja, genau. Nein, Bibellesen ist gut. Die Sache ist natürlich immer nur, wie du die Bibel liest, ne? Mit welcher Herzenshaltung. Und das bei den Pharisäern war es so, die hatten eine bestimmte Vorstellung gehabt und die wollten die Bibel eigentlich nur nutzen, um diese Vorstellung zu unterstützen. Ja, und das ist nicht, wie es funktioniert. Man muss eigentlich alles zur Seite legen und dann einfach so die Bibel lesen und es einfach anschauen, wie es wirklich drin steht. Und die Pharisäer hatten eine bestimmte Vorstellung von Jesus gehabt und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Hey, deine Vorstellung von Jesus bestimmt das Motiv deiner Nachfolge. Also so wie du Jesus wahrnimmst, das wird letztendlich bestimmen, ob du ihm nachfolgst oder nicht. Die Pharisäer, die hatten eine ganz andere Vorstellung. Sie haben gesagt, er ist ein Fresser, ein Weinsäufer, ein Freund von Sündern und er ist ein Satanist. Also natürlich folgen sie ihm nicht nach. Und die Jünger von Jesus, die sind ihnen aber nachgefolgt, weil sie eine ganz andere Erkenntnis von Jesus hatten. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir wollen uns aber zuerst anschauen, was denn eigentlich Judas, das war auch einer von den Jüngern von Jesus, was eigentlich sein Grund gewesen ist. Und Judas, das war ein Verräter. Judas der Verräter. Also falls du noch irgendwie einen Babynamen suchst, nenn dein Kind bitte nicht Judas. Ja? Weil dieser Name wurde die letzten 2000 Jahre von niemandem mehr verwendet. Also jeder weiß, Judas, das ist ein Name, das ist ein Verräter. Weißt du, das willst du einfach, so willst du dein Kind einfach nicht nennen. Aber wer war dieser Judas? Und Judas, das war anscheinend ein Zelot gewesen. Nun, ein Zelot, das sind so die Menschen, oder wahrscheinlich war es ein Zelot gewesen. Das sind so Menschen gewesen, die eine Widerstandsbewegung gestartet haben. Das waren fanatische, religiöse Juden gewesen, die das Römische Reich, die ja damals die Juden unterdrückt haben, mit Gewalt stürzen wollten. Das waren die Zeloten gewesen. Und Judas war wahrscheinlich einer von diesen Leuten gewesen. Und als er davon gehört hat, dass Jesus irgendwie so ganz viele Menschen erreicht, dass er ganz viele Menschen beeinflussen kann, da hat er sich gedacht, hey, wenn ich dem nachfolge, vielleicht Vielleicht bin ich dann auch eines der Leute, die ja ganz oben da mit dabei sind in diesem neuen Königreich. Und er hat gedacht, dass Jesus so ein Revoluzer war, so ein gewaltsamer Herrscher. Und deswegen ist er mir nachgefolgt. Und er wurde auch zu einer von den 12 Jüngern benannt von Jesus. Und da hat er sich wahrscheinlich gedacht, hey, wenn ich die eines der 12 höchsten Positionen habe, dann habe ich Macht, ich habe Anerkennung und ich habe Reichtum. Und deswegen ist er ihm nachgefolgt. Und dann ist natürlich die Frage, aber warum würde dann Judas Jesus verraten? Ja, und dann stellt sich heraus, dass Judas irgendwann mal bemerkt hat, hey, Jesus ist gar nicht dieser Typ, wo ich gedacht habe, dass er ist. Der erzählt so einen Schmarrn wie, liebe deine Feinde, ich denke mir, töte meine Feinde. Ja, was lehrt er da die ganze Zeit? Und dann hat er gemerkt, okay, weißt du was, Jesus, der bringt mir eigentlich nichts. Ich habe jetzt 3 Jahre meines Lebens in diesen Menschen investiert und er hat mir gar nichts genützt. Und dann hat er ihn verraten für 30 Silberlinge, was gar nicht mal so viel Geld gewesen ist, ein paar hundert Euro. Aber er hat ihn verraten, warum? Weil Jesus keinen Nutzen mehr für ihn hatte. Jesus war für ihn nur ein Mittel zum Zweck. Und weil er diesen Zweck nicht erfüllt hat, weil er das römische Reich nicht zerstört hat, hat er gedacht, weißt du was, was für einen Nutzen kann ich denn sonst noch aus Jesus bekommen? Was bringt mir dieser Mann eigentlich? Und somit hat er gedacht, weißt du was, wenigstens 30 Silberlinge. Wenigstens kann ich mir das gönnen. Und deswegen ist er ihm nicht mehr nachgefolgt, weil Jesus seine Erwartungen nicht erfüllt hat. Und deswegen will ich dich fragen, und darum geht es eigentlich auch in dieser Predigt so intensiv, warum folgst du eigentlich Jesus nach? Was sind eigentlich deine Erwartungen an Jesus? Was sind vielleicht sogar deine Forderungen, die du an Jesus hast? Oder was muss Jesus für dich tun? Folgst du ihm nach, damit es dir immer gut geht? Folgst du ihm nach, damit er dich immer segnet? Was ist eigentlich das Motiv deiner Nachfolge? Und es ist sehr wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, denn es werden wahrscheinlich sehr viele Dinge in unserem Leben passieren, die einfach nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Und dann ist die Frage, folgst du Jesus deswegen nicht mehr nach? Liebst du ihn deswegen nicht mehr? Oder würdest du auch wie Judas ihm dann den Rücken kehren? Und es gibt zu unserer Zeit ein sehr gefährliches Evangelium. Es gibt nämlich das Wohlstandsevangelium. Und das Wohlstandsevangelium sagt, folge Jesus nach, und es geht alles besser in deinem Leben. Folge Jesus nach, du hast keine Enttäuschungen mehr, du hast keine Probleme mehr, du hast keine Bedrängnisse mehr, keine Nöte, kein Leid, kein Mangel, kein Nichts. Folge Jesus nach und du kriegst einfach nur Reichtum, Segen. Es wird einfach nur besser, 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 besser. Und das ist ein sehr gefährliches Evangelium. Und falls du daran glaubst, möchte ich davon freimachen, weil sonst sehr viele Enttäuschungen vor dir liegen werden. Und ich meine, zum gewissen Grad, wenn Leute über Gott klagen, dann glauben sie genau dieses Evangelium. Sie glauben nämlich, wenn ich an Gott glaube und Gott gut ist, dann muss es mir auch immer gut gehen im Leben. Und wenn es mir dann nicht mehr gut geht, ja, dann klage ich natürlich beim Chef, ja, weil es mir nicht gut geht. Das war nicht der Deal. Deswegen bin ich dir nicht nachgefolgt. Weil die Nachfolge einfach aus dem Grund geschehen ist, weil sie haben nicht Jesus wirklich geliebt, sondern es ging nur um den Segen. Sie folgen Jesus nach nur um seines Segens willen, aber nicht um seinetwillen. Und da wollen wir uns einfach mal anschauen, hey, was hat eigentlich Paulus gesagt? Was hat eigentlich Paulus gepredigt? Und Paulus, der sagte ein bisschen was anderes. Der sagte nämlich, als er einmal in einer Stadt gewesen ist, da hat er das Evangelium verkündet und er wurde dann gesteinigt, wurde aus der Stadt rausgeworfen. Und dann sind die anderen Jünger gekommen, haben für ihn gebetet, er wurde dann geheilt, ist aufgestanden. Am nächsten Tag ist er gleich in die nächste Stadt gegangen, hat wieder das Evangelium verkündet. Und da sagt es dann, er stärkte die Seelen der Jünger und er ermahnte sie, dass sie unbeirrt im Glauben bleiben. Und er sagte zu ihnen, dass wir werden durch viele Bedrängnisse in das Königreich Gottes eingehen müssen. Das hat er gesagt. Und das ist auch so mein Wunsch für euch, dass ihr es einfach erkennt, dass wenn Bedrängnisse kommen, dann möchte ich, dass ihr unbeirrt im Glauben bleibt. Dass ihr erkennt, hey, das ist genau, was Jesus gesagt hat. Das ist genau, was Paulus gesagt hat, dass es kommen wird. Deswegen bin ich nicht verirrt. Deswegen habe ich mich auch nicht an Jesus geirrt, weil ich ihm nicht aus dem Grund nachgefolgt bin, dass ich keine Bedrängnisse mehr habe. Das war nicht das Motiv meines Herzens, weshalb ich Jesus nachgefolgt bin. Und nämlich Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir in diesem Leben keine Bedrängnisse haben werden. Aber er hat uns versprochen, dass er bei uns sein wird in diesen Bedrängnissen. Er hat uns nicht versprochen, dass wir nicht durch das finstere Tal der Todesschatten hindurchgehen werden. Aber er hat uns versprochen, dass wir in diesem tiefen Tal der Finsternis keine Furcht haben müssen. Warum? Weil er da ist. Und er möchte uns manchmal zeigen in diesem finsteren Tal der Todesschatten, dass wenn er da ist, dass er allein genügt. Jesus allein genügt. Wir brauchen nicht seinen Segen, wobei der Segen auf jeden Fall schön ist. Er ist die Sahne obendrauf, aber manchmal will ich einfach den Kuchen haben. Ja, und Jesus ist für mich dieser Kuchen. Allein der Kuchen macht mich schon glücklich. Und so ist auch mit Jesus. Der Jesus macht mich allein glücklich. Der Segen ist auch schön, aber Jesus allein genügt. Und diesen gleichen Gedanken hat auch Petrus gehabt. Und Petrus sagte dann auch, hey, liebe Geschwister. Und das möchte ich euch jetzt auch einfach so sagen. Hey, liebe Brüder und Schwestern, wundert euch nicht über die Anfeindungen, die wie ein Feuersturm über euch gekommen sind, so als wäre irgendetwas Außergewöhnliches passiert. Wundert euch nicht. Und ich liebe es, dass er sagt, liebe Geschwister, so als würde er damit sagen wollen, hey, die Liebe Gottes, die wird nicht ausgeschlossen, nur weil wir Anfeindungen und Leid irgendwie erleben. Die Liebe Gottes ist nämlich genau das, was uns die Kraft gibt, den ganzen Anfeindungen zu widerstehen und trotzdem in diesem Leid Hoffnung zu haben. Und genau so können wir ein Licht sein, wenn wir solche Dinge durchgehen. Und es ist so, ich weiß nicht, warum du Jesus nachfolgst, aber manchmal ist es so, und das kann ich dir auf jeden Fall auch versprechen, du wirst das Handeln von Jesus sehr oft in deinem Leben nicht verstehen. Du wirst nicht verstehen, warum Gott diese Dinge tut. Du wirst es wahrscheinlich erst im Himmel verstehen können, warum Dinge in deinem Leben passieren, die du dir nicht vorgestellt hast. Und da möchte ich einfach nur kurz mal zu einer Geschichte kommen. Und zwar, Jesus befindet sich hier bei seinen 12 Jüngern. Seine 12 Jünger sitzen da und noch 70 weitere Jünger. Also Jesus hat nicht nur die 12 gehabt, sondern nochmal 70 weitere Jünger. Und er lehrt ihn gerade. Und jetzt ist es so, dass die Jünger von Jesus, die haben ihn nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, was er jetzt gleich als nächstes lehren wird. Und sie haben, da heißt es nämlich, sie murrten. Ja, sie haben sich über diese Lehre von Jesus beschwert. Sie haben sich gedacht, oh nein, Jesus, warum laberst du wieder so einen Schmarrn? Nicht schon wieder, Jesus. Und Jesus hat das natürlich auch gehört. Aber wir schauen uns mal kurz an, was hat Jesus denn gelehrt? Was hat Jesus denn gesagt, was denn so schlimm gewesen ist? Was sie nicht verstanden haben? Und da heißt es, Jesus sagte, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und da haben die gedacht, oh nee, oh nein, Fleisch essen, Blut trinken, Jesus, was redest du? Die haben gedacht, oh, nicht, dass die Leute jetzt glauben, dass wir Kannibale sind oder irgendwie Vampire oder irgendwie so etwas. Sie haben nicht verstanden, dass Jesus eigentlich über das Abendmahl geredet hat. Das haben sie nicht gecheckt. Dass es eigentlich eine tief geistliche Sache war, worüber Jesus gerade redet. Und wir feiern ja auch das Abendmahl, wir verstehen es natürlich, deswegen ist es für uns nicht komisch. Aber du musst dir mal vorstellen, du hörst das zum ersten Mal. Du folgst diesem Jesus nach und auf einmal erzählt er irgendwas von Fleisch essen und Blut trinken. Das ist richtig komisch. Und dann heißt es auch noch, aus diesem Anlass, aus genau diesem Grund, genau weil Jesus solche Sachen gesagt hat, sind viele seiner Jünger, nicht die 12, aber die anderen, viele seiner Jünger sind einfach aufgestanden und sind einfach gegangen. Und sie sind Jesus nicht mehr nachgefolgt. Stell dir mal vor, ich will jetzt einfach predigen und dann steht ihr auf, nee, kein Bock drauf und ihr geht einfach raus. So, das wird mich ein bisschen stressen. Aber Jesus war nicht gestresst. Er hat genau gewusst, was Gott ihm gesagt hat, was er sagen soll. Und dann ist es so interessant, weil Petrus, ich liebe Petrus. Ja, Petrus, der war so ein richtiger Depp. Ich mag ihn einfach. Ich finde ihn wirklich faszinierend. Ja, weil da heißt es nämlich, also Jesus, er merkte übrigens, dass die so murrten, dass die Jünger mal wieder sich so richtig beschwert haben über Jesus. Ne? Und dann sagt er zu ihnen, hey, wollt ihr jetzt auch weggehen? Und deswegen liebe ich eigentlich Petrus, obwohl er eigentlich ja, so ein, ne, ich sag's nicht nochmal, genau, obwohl er eigentlich so ein Typ ist, da sagt er nämlich, Herr, zu wem sollten wir sonst gehen? Siehst du, Petrus hat was erkannt über Jesus. Er hat erkannt, ohne Jesus ist mein Leben sinnlos. Wohin soll ich denn sonst gehen? Wer hat denn sonst die Worte, die zum ewigen Leben führen? Was habe ich denn sonst in meinem Leben außer Jesus? So, das hat er gewusst, das hat er verstanden, er hat es ergriffen. Und deswegen heißt es, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist der Grund unserer Nachfolge. Deswegen ist er ihm nachgefolgt. Und dann heißt es aber, dass Jesus danach, da hat er nämlich ihnen erklärt, genau wie er es machen wird. Genau wie er uns als Menschen erretten wird von dem Tod, von dem Teufel und von unserer Sünde. Er hat es ihnen in drei Schritten genau erklärt. Und er sagte nämlich Folgendes. Er begann ihnen zu zeigen, wie er es machen wird. Er sagte nämlich, wir werden viel leiden, oder er wird viel leiden unter den Ältesten und den obersten Priestern und den Schriftgelehrten. Er wird, Schritt Nummer 2, getötet werden. Schritt Nummer 3, von den Toten auferstehen. Aber das war so ein Anstoß gewesen für Petrus, weil er sich gedacht hat, was redet denn Jesus da? Ich habe gerade erkannt, dass du der Sohn Gottes bist und jetzt erzählst du mir, dass du leiden musst. Wie passt das zusammen? Sohn Gottes, Leid, das passt für mich einfach nicht zusammen. Ich verstehe das nicht. Jesus, was redest du da? Und dann sagt Jesus auch noch, du musst getötet werden. Der Sohn Gottes muss getötet. Was redest du, Jesus? Boah, das hat ihn so richtig überfordert. Weil er sich gedacht hat, du willst uns von dem Tod erretten, indem du selbst getötet wirst? Hä? Und deswegen hat er gar nicht gehört, was Jesus danach gesagt hat, dass er auch von den Toten auferstehen wird. Der war einfach so da drinnen gewesen, der konnte es überhaupt nicht hören. Und dann, deswegen liebe ich Petrus so sehr, er nimmt Jesus zur Seite. Also er erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dann ermahnt er den Sohn Gottes. Er weist den Sohn Gottes zurecht und er nimmt Jesus beiseite. Komm Jesus, komm, wir laufen mal kurz. Ich denke, du hast heute echt ein bisschen zu viel gepredigt. Du bist schon ganz matsch in der Birne, hast wahrscheinlich schon ein bisschen so einen Sonnenstich, bist am Halluzinieren. Du weißt gar nicht mehr, was du so richtig sagst, Jesus. Nein, schone dich, Herr. Das widerfahre dir nicht. Das ist Petrus. Ja, kriegt so eine richtig krasse Erkenntnis und dann weist er den Sohn Gottes zurecht, ja. Und dann heißt es, Jesus wandte sich zu Petrus hin und jetzt ernst, es wird richtig ernst, ja, weiche von mir, Satan. Genau. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, du denkst menschlich. Sein Denken kam nicht von Gott, sondern sein Denken kam vom Teufel. Und das Ding ist nämlich, unser Gott ist kein Gott, der Leid scheut, der irgendwie Angst vor Leid hat oder so etwas. Unser Gott ist auch kein Gott, der auf seinem Thron geblieben ist und von all seinen Engeln angebetet worden ist. Unser Gott ist ein Gott, der den Thron verlassen hat, Mensch geworden ist und am Kreuz das größte Leid der Menschheit auf sich genommen hat und 3 Tage später von den Toten auferstanden ist, um unseretwillen. Deswegen hat Jesus es getan. Amen. Das ist unser Gott. Ja, und für manche ist dieses Kreuz ein Stolperstein. So ähnlich, wie wenn du morgens aus dem Bett aufsteigst und einen kleinen Zeh an der Bettkante so anstoßt, ne? Das ist ein Stolperstein, ja. Und so war es auch für Petrus gewesen und deswegen möchte ich es gerne noch so ein bisschen erklären mit dem Kreuz. Und da sagt nämlich Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit denen, die verloren gehen, aber für uns ist es Gottes Kraft. Und wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Dummheit. Und das Ding ist, mit diesem Wort Ärgernis, das ist eigentlich das griechische Wort Skandalon. Daher kriegen wir auch das Wort Skandal. Es war für die Juden ein Skandal, an das Kreuz zu glauben, dass der Messias, der Retter der Welt, auf den sie seit Generationen und Jahrtausenden warten, gekreuzigt werden soll. Das war ein Skandal, das war unglaublich, was du da redest. Und dann ist es so, dass die ja geglaubt haben, dass Jesus so ein mächtiger oder ihr Messias so ein mächtiger Herrscher sein würde, der mit Himmelskräften einfach daherkommt und so mit einem Schlag, bäm, alle Römer so weghaut. Das war ihre Erwartung gewesen. Und auf einmal kam Jesus auf einem Esel dahergeritten. Was? Und jetzt ist die Frage, warum ist es so schlimm für sie zu glauben? Warum war das so unfassbar skandalös? Es steht nämlich geschrieben in der Heiligen Schrift, im 5. Buch Mose, denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Also du willst mir sagen, dass der Sohn Gottes verflucht worden ist von Gott dem Vater. Das ist doch ein Skandal. Das kann man doch nicht glauben. Und Paulus erklärt es uns und er erklärt uns genau, was passiert ist. Er sagt nämlich, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Der Fluch des Gesetzes, damit ist eigentlich die Strafe gemeint. Denn wir haben alle die Gebote Gottes gebrochen. Wir haben alle gegen Gott gesündigt, wir haben seine Gebote mit Füßen getreten und wir haben gegen einen heiligen Gott gesündigt. Und somit haben wir eigentlich die Strafe verdient. Wir haben den Fluch Gottes verdient. Und da heißt es aber Jesus hat jeden Einzelnen von uns losgekauft von diesem Fluch und er tat es um unseretwillen, aus Liebe zu uns. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Jesus wurde verurteilt, damit wir freigesprochen werden. Jesus wurde verflucht, sodass wir gesegnet werden können. Für die Juden ein Skandal, für die Griechen war es eine Dummheit, aber für uns ist es die gute Nachricht von Jesus Christus. Amen. Amen. Ja. Und ich möchte noch kurz darauf eingehen, warum war es denn eigentlich für die Griechen so eine Dummheit gewesen? Nun, die Griechen, die haben ja an diese anderen Vorstellungen gehabt. Deswegen konnten sie es auch nicht glauben. Und da kommen wir wieder zurück zu diesen Vorstellungen. Deine Vorstellung von Jesus beeinflusst das Motiv deiner Nachfolge. Und ihre Vorstellung war gewesen, sie haben irgendwelche, so Zeus und Poseidon, das waren ihre Götter gewesen. Mit einem dicken Bizeps, Sixpack, Bodybuilder, Adonis-Körper, das waren ihre mächtigen Götter gewesen. Ne? Und deswegen haben sie sich lustig gemacht über Jesus. So ein schwacher Gott, der von seiner eigenen Schöpfung gekreuzigt wird, daran soll ich glauben, so eine Dummheit. Und sie haben gespottet. Und ich möchte euch zeigen, wie sehr sie darüber gespottet haben. Und zwar seht ihr hier ein Bild. Und das ist eigentlich ein Bild, wo Jesus drauf sein soll, wo er gekreuzigt wird mit einem Eselkopf. Und da ist noch ein anderer Jünger da, der heißt Alexamenos. Und das ist eine aus der Antike, ungefähr so 100, 200 nach Christus, wo draufsteht, Alexamenos betet seinen Gott an. Also das ist auch einer so der ersten Beweise dafür, dass Jesus auch gekreuzigt worden ist und so aus der Antike, auch außerhalb der Bibel. Und es ist sehr interessant, wie sie einfach gespottet haben über Jesus. Und auch die Jünger wurden verspottet. Und die Griechen, das passte einfach nicht in ihre Philosophie hinein. Sie sollen an einen gekreuzigten Gott glauben. Und sie waren ja eine sehr gebildete Hochkultur. Ne? Sie haben geglaubt an Menschen, die so zum Beispiel, ihre Superstars waren so Sokrates und Aristoteles und Platon. So, das waren so Leute, für die sie wirklich, wirklich voller Weisheit gewesen sind. Aber doch nicht dieser Jesus. Und da heißt es, warum haben die Juden und die Griechen Jesus nicht erkannt? Sieht ihr, die Juden, sie forderten ein Zeichen und die Griechen, sie verlangten Weisheit. Und aus dem Grund, genau aus diesem Grund, genau aus dieser Herzenshaltung haben sie Jesus nicht erkannt. Weil sie forderten Sachen von Jesus, sie erwarteten Dinge von Jesus und sie haben es verlangt. Und deswegen haben sie ihn nicht erkannt. Und wenn wir wirklich Jesus erkennen wollen, dann müssen wir all unsere Forderungen, all unsere Erwartungen, all unsere Vorurteile, alles einfach beiseite legen und uns von Jesus sagen lassen, okay Jesus, wer sagst du, dass du bist? Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Das sind eines der krassesten Aussagen, die Jesus jemals gesagt hat. Wenn Jesus sagt, er ist der Weg, dann sagt er ist der Einzige, der ohne Sünde gewesen ist und war auch der Einzige, der bereit gewesen ist, all deine Schuld auf sich zu laden. Er war nicht nur derjenige, der in der Lage gewesen ist, sondern war auch der Einzige, der dich so sehr geliebt hat und bereit gewesen ist zu tun. Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Alles, was er gelehrt hat, entspricht der Wahrheit. Der Bibel entspricht der absoluten Wahrheit. Und deswegen kannst du Jesus auch wirklich vollkommen vertrauen. Und dann sagt Jesus, ich bin das Leben. Und damit sagt er, ich bin Gott. Und wenn Jesus nur ein Mensch war, dann ist das ein Skandal. Und aus dem Grund sagt C.S. Lewis, falls ihr ihn kennt, er ist eines der bekanntesten christlichen Autoren, der auch die Bücher von Narnia, die Chroniken von Narnia geschrieben hat. Und C.S. Lewis sagt, der selber ein Atheist gewesen ist für eine ziemlich lange Zeit seines Lebens, er sagt, es gibt nur drei Dinge, die wir über Jesus glauben können. Wenn schon, war Jesus ein Lügner. Oder er war ein Verrückter. Oder er war der Herr. Es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Und du darfst dich auch heute, wenn du hier bist, du darfst dich heute entscheiden, was möchtest du über Jesus glauben? Möchtest du glauben, dass er ein Lügner und ein Verrückter ist? Wenn das der Fall ist, dann haben wir eh keine Hoffnung mehr. Denn dann werden wir eines Tages alle sterben und dann ist es eh vorbei. Aber wenn Jesus der Herr ist, wenn er wirklich der auferstandene Herr ist, dann gibt es Hoffnung über den Tod hinaus. Und somit ist diese Frage die wichtigste Frage, die man sich jemals stellen kann. Nicht die Frage, wen will ich heiraten? Welchen Beruf will ich ausüben? Oder irgendwie so etwas. Sondern wer ist Jesus für mich? Und ich möchte euch einfach kurz die Möglichkeit geben, jetzt auch in diesem Lied, wenn wir gleich singen werden, das in eurem Herzen einfach festzumachen. Was möchtest du heute über Jesus glauben? Möchtest du glauben, dass Jesus der Herr ist? Möchtest du ihm wirklich nachfolgen? Ich kann euch versprechen, es ist die beste Entscheidung eures Lebens, Jesus nachzufolgen. So lasst uns jetzt noch gemeinsam aufstehen und Jesus anbeten.